Herzlich willkommen, Maike Wetzel. Sie haben... Sie haben uns in diesem Herbst der dicken, fetten Bücher ein ganz schmales Buch geschenkt. Ihren ersten Roman nach 2 Erzählungsbänden. Ein Buch, das aber insofern wieder von Kritikerinnen und Kritikern ähnliche Bemerkungen wie Ihre Erzählungen bekommt, weil Sie Ihre Erzählungen schon immer für Ihren Stil sehr gelobt wurden. Und man hat ihn immer als kühl bezeichnet. Und Sie hören jetzt mal als allererstes einen Auszug, damit wir dann auch über die Sprache reden können, die tatsächlich auch für dieses Buch sehr wichtig ist.
Diese Geschichte ist nicht meine Geschichte. Ich bin nicht sicher, wem sie gehört. Sie liegt auf der Straße, sie schläft in unserem Haus und trotzdem ist sie mir immer einen Schritt voraus. Wenn ich diese Geschichte nun aufschreibe, ist das ein Versuch, sie zu bannen. Ich will, dass sie zur Ruhe kommt und auch mich verschnaufen lässt. Ich renne schon so lange. Ich bin müde, erschöpft. Das Nachbarskind sitzt auf meinem Schoß. Es hat sich gestern die Lippe aufgebissen. Die Wundblase hat sich mit Eiter gefüllt. Ich erinnere mich an eine Zeit, in der ich wach und lebendig bin. Ich sehe mich, ein hüpfendes, sommersprossiges Kind. Ich renne, so schnell ich kann. Meine Sohlen trommeln auf den heißen Asphalt. Mein Herz pocht bis zum Hals. Ich renne, um zu spüren, wie stark ich bin. Meine Beine ragen aus den kurzen blauen Shorts. Ich bin stolz darauf, dass sie vor mir ein Junge getragen hat. Ich fühle mich mutig in diesen Hosen. Die Sommerluft streichelt meine Beine. Die Steinchen auf dem Teer bohren sich in meine Sohlen. Meine Füße lösen sich vom Boden. Ich schwebe eine Handbreit über dem Asphalt. So gleite ich um die Ecke die kleine Stichstraße hinab zu dem schwarzen Bach. Ich sehe die Fische zwischen den Planken der Holzbrücke. Dunkle Striche auf dem hellen Grund. Das Wasser ist torfig, braun, der Boden aus Sand. Ich fliege bis zum Wald. Ich breite die Arme aus und schwimme in der Luft. Ich bin glücklicher als erlaubt. Ich schwebe über den Dingen, den Menschen, dem Fernsehapparat. Dann stürze ich ab. Ich falle. Mein Schrei weckt mich auf. Komm bald wieder, wir müssen das untersuchen, sagen die Ärzte. Aber es gibt nichts zu untersuchen, mein Körper ist stark. Es ist etwas anderes, das mich bedrückt, mir die Luft abschnürt, mich kaum atmen lässt. Ich halte diese Geschichte fest, weil sie niemand erzählt. Das Schweigen gehört zu meiner Familie. Es ist schwer zu beschreiben, es zu fassen zu kriegen, denn das Schweigen besteht nicht aus Stille. Meine Eltern und ich reden über dies und das, dazwischen fällt eine Wahrheit, sie fällt tief. Kein Satz fängt sie auf. Es heißt, der Tod beende das Leben. Aber es gibt ein Leben über den Tod hinaus. Menschen leben weiter in den Geschichten, die wir uns erzählen. Sogar was wir verschweigen, lebt weiter. Es taucht in anderer Form wieder auf. Diese Geschichte ist auch ein Theaterstück. Es treten auf. Meine Eltern, Judith und Hamid, meine kleine Schwester, Ellie, sitzt unserem winzigen Vater im Genick. Meine Mutter hält mich an der Hand. Die Bühne liegt im Sonnenlicht. Dann verschwindet Ellie. Sie tritt in den dunklen Hintergrund zurück. Ein Grabstein donnert auf die Bühne herab. Wir weinen, jammern, raufen uns die Haare. Jeder taumelt für sich allein ins Schwarz des Bühnenhintergrunds. Schließlich tritt eine verwandelte Ellie auf. Sie ist viel älter, ihre Augen sind dunkel. Wir starren sie an. Dann schließt meine Mutter sie in die Arme. Wir umringen das Mädchen, verdecken es mit unseren Körpern. Wir sind wie Vampire, wir weiden es aus. Zurück bleibt ein leeres Gerippe. Ein kleines Kind erscheint, es lacht und nimmt einen Besen. Damit fegt es die Bühne leer. Anschließend wirft es den Besen in den Zuschauerraum, kreuzt die Beine zum Schneidersitz und spricht: So weit, so gut. Ja.
Vielen Dank. Ihr Roman heißt auch Ellie, nach diesem Mädchen, das da tatsächlich verschwindet. Und Sie haben es gemerkt, warum einem das Wort kühl vielleicht einfällt, weil es, ich glaube, es liegt schlicht an der Syntax. Sie machen sehr kurze Sätze, Aussagesätze. Das hat in diesem Buch aber natürlich auch einen Grund, weil Sie von einem Schock erzählen, der auf Dauer gestellt ist. Ein Kind verschwindet aus einer Familie zunächst und Sie erzählen davon, wie diese Familie damit umgehen muss. Ich habe mich trotzdem gefragt, ob die Art, wie Sie schreiben, die ja sicher aus dem Stoff hervorgeht, aber vielleicht auch etwas mit der Art zu tun hat, wie Sie sonst noch in Ihrem Berufsalltag schreiben. Sie kommen ja, wenn ich es richtig weiß, vom Drehbuchschreiben her, oder es ist zumindest ein paralleles Schreiben zu Ihren Erzählungen, zu Ihrer Prosa. Sind Sie dadurch auf besondere Weise auch geschult?
Also ich habe die Filmhochschule besucht, das ist richtig, aber ich habe mich auch dort direkt nach dem Abitur mit Kurzgeschichten beworben. Also das Schreiben von Literatur war tatsächlich vor dem Drehbuchschreiben da und ich glaube nicht, dass das Drehbuchschreiben die Literatur beeinflusst hat, wenn dann umgekehrt.
Ich hätte es gedacht, weil Sie so starke Szenen, Sie schreiben ja im Prinzip so lauter kleine Szenen, die aneinander rein, und ob das daher kommt, wenn man beim Drehbuchschreiben ein bestimmtes Medium im Kopf hat oder ein bestimmtes Ziel auch, dass das sich gegenseitig beeinflusst.
Also ich habe nicht das Gefühl, dass es so ist, aber wahrscheinlich gab es einen Grund, warum die Professoren damals an der Filmhochschule dachten, dass meine Geschichten filmisches Potenzial haben. Mhm. Und ja.
Wie kommen Sie denn zu Ihren Stoffen? Sind das Fundstücke? Sind das Nachrichten, die Sie lesen? Manche Autoren lesen ja ihre Geschichten in der Zeitung und schreiben sie dann. Oder erfinden Sie? Oder wie kommen Sie zu einem Stoff wie diesem hier jetzt?
Also es ist eher so, dass der Stoff mich findet. Ich begebe mich erstmal sprachlich auf die Suche und stochere im Grunde rum und lasse mich selber von der Sprache in etwas hineinsaugen, von dem ich selber am Anfang nicht so genau weiß, was es ist. Und dann irgendwann kriege ich eine Geschichte zu fassen und dann fange ich tatsächlich auch, als ich eben hier herausstellte, dass es um das Verschwinden eines Kindes geht, habe ich dann irgendwann natürlich auch mich mit so prominenten Fällen wie Natascha Kampusch oder Maddie in Großbritannien auseinandergesetzt und gelesen und habe auch nochmal sogar den Mordfall Monika Weimar hier mich damit beschäftigt.
Ja, das hätte ich nämlich genau gedacht. Zum Beispiel bei dem Namen Ellie denkt man ja auch sofort an die Maddie McCann, die im Spanienurlaub verschwunden ist und bis heute nicht wieder aufgetaucht ist, und die Eltern wurden damals auch verdächtigt. Wie spielt das dann, wir hatten das gerade bei Steffen Mensching schon ein bisschen, wie das hin und her driftet zwischen Erfindung und aber auch sich an Fakten orientieren. Wo greifen Sie etwas auf? Wo müssen Sie sich abstoßen? Wie funktioniert das?
Also grundsätzlich ist es so, wenn ich was recherchiert habe und ich habe zum Beispiel auch mit einem Juristen gesprochen, um zu prüfen, was würde wirklich passieren, wenn eben so ein Kind wieder auftaucht, inwiefern würde sich da die Staatsanwaltschaft zum Beispiel einmischen und einen Identitätsbeweis fordern und welche Möglichkeiten haben die Eltern, das eben nicht zu tun, was mein erzählerischer Wille war, zugegebenermaßen. Und dann höre ich da eine ganze Menge über Paragraphen und bürokratische Vorgänge und dann brauche ich eine ganze Weile, um das einfach wieder zu vergessen.
Und am Anfang Ihres Romans, das ist ja ganz interessant, wenn Sie sagen, Sie recherchieren dann durchaus auch und schauen sich Fälle an, die passiert sind. Am Anfang Ihres Romans steht ja die Frage, darf ich diese Geschichte erzählen? Ist das, also da geht es ja um den Besitz von Geschichten. Und ich stelle mir immer vor, dass das für Autoren eine große Rolle spielt, wenn sie so arbeiten, dass sie auch erzählte Geschichten, beobachtete Geschichten verwenden. Darf man sich Geschichten aneignen? Ist das etwas, was Ihnen zu schaffen macht oder was für Sie eine Rolle spielt tatsächlich auch?
Also mir hat mal ein sehr prominenter holländischer Autor gesagt, was, du hast tatsächlich mal etwas Autobiografisches aus deiner eigenen Familie verwendet und dann auch noch diese Geschichte vorher der betreffenden Familie zum Lesen gegeben. Also das hielte er für ganz und gar unmöglich. Also da in dem Bereich wird es natürlich tatsächlich in den allerpersönlichsten Beziehungen, wenn man sich, wie Autoren das ja so tun, die Geschichten der allernächsten Familie aneignet, da wird es dann tatsächlich haarig. Und ganz, ganz viele Autoren würden jetzt sicher sagen, das kann man dann eigentlich nur tun, wenn diejenigen tot sind. Ich nicht. Ich würde die dann immer vorher einfach fragen.
Und dieses Buch erzählt ja nicht nur von dem Verschwinden von Ellie, sondern eine ganz, ganz wichtige Figur ist ja ihre Schwester Ines. Mhm. Und sie erzählen im Prinzip auch vom Ende einer Kindheit. Für Ines ist dieses Ende der Fall, als Ellie verschwindet und diese Familie zerbricht auf eine gewisse Art und Weise erstmal. Ich musste dabei daran denken, dass sie einerseits das Außerordentliche erzählen. Andererseits erzählen sie von Erfahrungen, die auch Familien machen, bei denen nicht ein Kind verschwindet. Und mir hat mal ein spanischer Autor Antonio Muñoz Molina einen sehr schönen Satz gesagt, nämlich, wir sind alle aus der Kindheit vertrieben, wie wir alle aus dem Paradies vertrieben sind sozusagen. Was war für Sie eigentlich das Ausschlaggebende, von dem Außerordentlichen zu erzählen oder eigentlich von diesem Alltagsschmerz, den jeder kennt?
Was mich interessiert hat, war eigentlich, wie diese verzweifelte Sehnsucht dann eigentlich auch eine sehr, sehr starke schöpferische Kraft entstehen lässt. Also wie Fantasien Wirklichkeit werden können.
Also darum auch am Anfang fangen Sie ja mit dieser Szene an, in der Traum und Erinnerung eine große Rolle spielen und ineinander fließen. Und das kippt ja auch immer wieder hin und her in Ihrem Roman. Ich fand interessant, ich kenne es oft so, dass etwas, eine Geschichte realistisch anfängt und dann wird sie immer verrückter und löst sich auf in Traum- und Erinnerungsszenen. Sie machen das genau andersrum. Warum haben Sie diese Bewegung genau andersrum gemacht? Also mit der Traumszene anzufangen und dann wird es immer realistischer und Sie lösen eigentlich diese Traumszene auf.
Also ganz am Schluss, die allerletzte Szene ist für mein Gefühl auch nochmal sehr, ja, fast surreal, poetisch angelegt. Und insofern, ich habe das noch nie als so eine Bewegung vom Traum in die Wirklichkeit betrachtet. Der Roman changiert sicherlich immer wieder mit Träumen und Fantasien, aber ist eigentlich nie, verlässt nie den Boden des Realen.
Ein so ein realer Satz, das ist ja interessant, dass es tatsächlich sich immer hin und her bewegt. Bei Träumen spielt die Auflösung eine Rolle, das Kontrolle verlieren auch. Und dann sagen aber fast alle Figuren in ihrem Buch, dass sie etwas richtig machen wollen. Das ist etwas, was einem sehr auffällt, weil man das ja auch von sich selber kennt. Man will ja auch die Dinge richtig machen. Wie ist das aber beim Schreiben? Haben Sie da auch den Eindruck, Sie müssen etwas richtig machen? Und wenn ja, was heißt es denn, wenn etwas richtig ist für Sie? Wann fühlt sich etwas richtig an, wenn Sie geschrieben haben?
Also ich glaube, mein Stil, den Sie vorhin als kühl beschrieben haben, ist eigentlich einer, der darum ringt, den Überblick zu bekommen, also der auch über diese Kürze und diesen Minimalismus einen scheinbaren Überblick vermittelt. Und dieser Stoff ist aber insofern typisch für mich, weil er eben genau daran, also diese Sprache ringt um den Überblick, aber man bekommt ihn eben nie innerhalb der Geschichte. Und ich glaube, daraus entsteht eine Spannung.
Oder man bekommt ihn immer nur in kleinen Episoden. Es gibt nämlich eine Geschichte in der Geschichte, da kommt ein Mädchen in den Roman eigentlich von außen, die Ines im Krankenhaus trifft und das ist für mich der Nukleus dieses Romans. Das verraten wir jetzt aber nicht. Das müssen Sie lesen. Ellie im Schöffling Verlag erschienen, geschrieben von Maike Wetze. Ich danke Ihnen sehr fürs Erzählen. Applaus